Ja, hallo und willkommen bei Anatol durch die Fantastik. Heute haben wir Tini dabei und den Philipp. Du hast einen Kickstarter am Laufen. Es geht um Rollenspielen. Wie läuft denn der Kickstarter gerade so?
Ja, gute Frage. Wir haben jetzt nur noch 3 Tage Zeit und wir haben gestern, vorgestern die 50% geknackt. Das heißt, ich glaube, wenn es nicht noch den riesen Endspurt gibt, auf den ich natürlich persönlich hoffe,
Ja.
dann wird das wahrscheinlich jetzt im ersten Anlauf nichts mit dem Projekt.
Ich war auf der Kickstarter-Seite und ich dachte mir, so lese ich mir jetzt alles durch und lass es mir dann erzählen und erklären. Und ich und ja, ich will sagen, erzähl uns doch mal, was ist denn deine Welt? Was macht die so? Was gibt die so her? Was gibt's da so? Ich hatte auch schon Bock, so ein bisschen, so ein kleines Sneak Peek.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also erstmal, Avendor ist in erster Linie episch. Und da ist es vielleicht am ehesten High Fantasy. Also in der Welt, wie sie ist, wie die Welt ausgestaltet ist, mit der Natur, mit den Völkern, mit den Enklaven und dem, was sich in der Welt findet, an Phänomenen, an Landschaftsmerkmalen, das ist alles ziemlich episch, ein bisschen eine Nummer größer, als wir das jetzt hier von unserer Welt kennen. Und zum Teil auch einfach so ein bisschen unfassbar, mystisch.
Du hast es ja bei dir auf der Kickstarter-Seite draufstehen, dass du ja auch inspiriert wurdest, beziehungsweise dich hast inspirieren lassen, sowohl von Numenera als auch von anderen Dark Fantasy-Rollenspielen hast daraus, ich sag jetzt mal, eine Mischung der Inspiration gemacht, aber auch so Klassiker wie Indiana Jones oder sowas, ne?
Oh,
Cool.
Ja, das ist, ja, genau. Also, ich stehe voll auf George Lucas. Ich finde, er hat das unglaublich gut gemacht, so diesen Abenteuergeist in seinen Filmen umzusetzen. Diesen Abenteuergeist aber kombiniert in zum Beispiel Star Wars mit trotzdem einem epischen Setting, in dem sehr, sehr viel möglich ist. Und darauf stehe ich total, auf so viele fantasieanregende Dinge. So. Also, wenn die Dinge nicht so begrenzt sind und sehr definiert sind, das ist auch cool. Stellenweise braucht es das, damit ich die Welt greifen kann, damit ich sie nachvollziehen kann. Da muss es definiert sein. Aber ich finde es auch super, wenn es da drin so viel Lücke gibt, dass die eigene Fantasie anspringt und so meine eigene Kreation da drin vorkommen kann in dieser
Da
Welt.
sagst du was ganz Wichtiges. Ich hab das in meinen frühen Jahren des Rollenspiels gehabt. Ich war sehr, sehr so, man hat DSA gespielt, man hatte ja nichts anderes, ne? Und das habe ich irgendwie, keine Ahnung, 15, 20 Jahre gespielt, ne? Und das war auch irgendwie immer okay, war DSA, das war wie ein paar alte Wanderstiefel, die du angezogen hast, ab und zu mal eine Runde Shadowrun, ein bisschen Bum Bum gemacht und dann war das cool, ne? Und irgendwann habe ich dann so die Welt gesehen, war auf Cons, hab Leute kennengelernt und dachte mir, da draußen gibt's viel mehr, das hat viel mehr Möglichkeiten und das will ich jetzt alles mal pauschal spielen, das will ich jetzt alles haben. Und seitdem spiele ich auch kein DSA mehr, weil halt, also im Extrem gesagt, ja, in jeder Ecke irgendwie steht, so, da ist der Stadtplan, da hinten ist der Müller, da hinten ist der Bäcker, da ist die grüne Brücke, da ist die rote Brücke und der Bürgermeister ist gerade der und der und der untersteht dem und dem und also das schränkt mich ja an meiner Kreativität ein. Zum einen ist das meistens gar nicht wichtig, das auch zu wissen. Also für das Spiel halt, ne? Das sind so wertlose Informationen für mich, ne? Und meistens, das sind so Sachen, die schüttel ich mir einfach raus. Also dann ist da halt eben der dicke Würdenträger, keine Ahnung, oder der hat keine Zeit. Ist ja völlig egal, das machst du on the fly. Ist das wichtig? Ich will mit der Gruppe was erleben, ne? Das ist wichtig. Ich sag mal, wenn ich nach Hause fahre, dann muss ich irgendwie so einen Film vor Augen haben und wenn ich einschlafe, muss der Film beim Einschlafen enden. Das, so, und dann habe ich einen geilen Abend gehabt.
Ja, voll. Und am besten ist alles das, wo du Lust drauf hattest, so, das kann man auch irgendwie umsetzen.
Ja, das wäre total geil.
Ja, ich stimme dir da voll zu. Und auch DSA hat mich in einer Weise inspiriert von der Dichte der Beschreibung her. Genau, was ich am wenigsten an DSA mittlerweile mag, ist eher dieses klassische Mittelalter-Fantasy-Setting. So,
Ja.
das packt mich einfach nicht mehr so, weil da ist ja auch jeder an einem ganz, ganz anderen Punkt. Ich bin jetzt gerade nochmal auf die Idee gekommen, ich habe ein total tolles Feedback bekommen zuletzt. Da sagte jemand, ja, das liest sich so wie eine Mischung aus Das schwarze Auge und Horizon Zero Dawn. Und das fand
Cool.
ich cool. Also, ja.
Auch schön. Das ist ja
Ja.
eine Mischung irgendwo, ne?
Mhm.
Eine Frage.
Ja.
Als du gesagt hast, du bist so von den Beschreibungen von DSA inspiriert worden. Was meinst du denn? So Beschreibungen bezüglich Weltbeschreibungen oder Beschreibungen, so Charakterbeschreibungen, also Clan-Beschreibungen? Also ich meine, klar, die Clans gehören auch irgendwo zur Welt, aber ich meine jetzt so wirklich so Welt im Sinne von Gegenden, dass so halt so die Gegenden befestigt, also festgeschrieben sind und in, ich will jetzt mal so ausdrücken, vorgeschrieben sind. So, weil, also das, was ich habe tatsächlich ist noch nie DSA gespielt. Stand
Okay.
überhaupt, weiß ich nicht. Die einen sagen so, die anderen sagen so und einige sagen halt, DSA ist sehr, sehr fest in auch der Historie und was wo passiert und man kann irgendwie schlechter irgendwas selbst da irgendwie reinbauen. Das habe
Ja.
ich so mitbekommen und deswegen wollte ich jetzt einfach nur wissen, als du gesagt hast, du hast dich bei den Beschreibungen so inspirieren lassen. Wie ist es trotzdem noch so, dass es relativ frei ist, deine Welt, oder ist es dann bezüglich Beschreibung sehr fix?
Ich finde halt die Tiefe der Beschreibung in DSA oft ziemlich gut. Also da sind wirklich die Dinge bis ins kleinste Detail durchdacht.
Mhm.
Und das wiederum macht es mir als Spielleitung, wenn ich ein Spiel leiten möchte und ich habe die Möglichkeit, sehr tief in das Rabbit Hole dieser Welt einzutauchen, ja, dann kann ich das so tief, wie ich es für mein Abenteuer brauche. Und das finde ich gut. Das finde ich super. Das
Hast du so
ist
ein Beispiel aus deiner Welt dazu?
aus meiner Welt. Ja, zum Beispiel, also in Avendor gibt es Enklaven. Ja, ich komme gleich vielleicht noch ein bisschen zu der Welt.
Mhm.
Aber wenn ich jetzt eine Enklave mir da rauspicke, dann kann man in Avendor, zumindest mit dem Material, was ich auf dem Rechner habe, das ist noch nicht alles vorgesehen, in welchen Bänden das irgendwann Platz findet, so. Aber mit diesem Material, was ich habe, kann man theoretisch sehr, sehr tief in eine Enklave eintauchen. Was die Fraktionen angeht, was irgendwie wer sitzt wo, welche politischen Konflikte gibt es eventuell? Welche technologischen Fortschritte hat die Enklave? Wofür kann die eventuell nutzen? Mit welchen anderen Enklaven treibt die Handel? Wo ist der aber auch begrenzt? Was sind die Interessen von den einzelnen Fraktionen in der Enklave? Das sind ja alles Dinge, manche interessiert es, für manche Abenteuer brauche ich es, für manche Sachen ist es einfach nur Beiwerk. Ich finde es aber wichtig, dass es da ist und dass das, was da ist, für mich alles auch Sinn ergibt. Also, dass es nicht irgendwie, ja, hier Gott XY, dann merke ich sofort so, okay, da hat sich jemand leicht gemacht, irgendeinen Götterglauben aus unserer Welt da mal eben kurz rein zu kopieren, aber eigentlich macht der gar keinen Sinn für die Historie dieser Welt. So. Und das ist in Avendor anders, weil das war mir total wichtig, dass man Avendor wirklich nachvollziehen kann und sagen kann, ja, das ist alles schlüssig, das hat alles Konzept und das hat alles Sinn und das baut irgendwo aufeinander auf.
Ja,
Ich
okay. würde da kurz mal so bei Tini nochmal kurz ansetzen, weil du gesagt hattest, ob DSA schön oder nicht schön ist, wenn du eine Zeit lang immer nur dieses eine gemacht hast. Das ist so, wie wenn du jeden Tag dein Lieblingsessen kriegst. Irgendwann wird es dir nicht mehr schmecken. Ja, Ja. ja. Gut, bei dir steht ja ich glaube, 40-jährige Geschichte dahinter. Von daher,
Nee.
wirst du da nicht genügend Material haben, um solche Pamphlete rauszuholen.
Da komme ich nicht ran, nein.
Na? Aber ich meine, es ist ja Luft nach oben. Ne? Also es ist ja jetzt im Aufschwung, es kommt ja jetzt dann. Ne?
Definitiv.
Es könnte ja auch ein Community-Projekt werden bei dir, ne?
Ja, voll, auf jeden Fall. Also das ist eh auch etwas, was durch den Kickstarter, wo ich mich total drüber freue, weil es mittlerweile Menschen auf unseren Discord-Server verschlägt und ich alltägliche Kontakte habe mit Leuten, die zum Beispiel selber jetzt ein Forums-Abenteuer daraus machen wollen auf ihrem Server oder jemand möchte einen One-Shot leiten irgendwo und fragt noch nach Tipps oder Ja, ich habe ja auch eine Open Beta des Regelwerkes im Internet frei zugänglich und bekomme da wertvolles Feedback und einfach Rückfragen zu einzelnen Fähigkeiten und Kräften oder so. Also die Community wächst praktisch täglich und das ist wirklich was, was mich richtig, richtig freut.
Auch ein schönes Feedback, ne? Also das ist dann auch ein Learning, wo man halt sagt, okay, der Kickstarter ist vielleicht nicht erfolgreich, ne? Aber man hat nette Kontakte, man hat Erfahrungen gesammelt und dann geht man vielleicht in die nächste Runde halt dann eben besser connected.
Ja.
Ich würde sagen, man kann das ja locker wiederholen. Naja, vielleicht nimmst du dann ja vorab mal ein paar Cons mit oder sowas. Ich weiß, ich meine, du wohnst ja in Uelzen,
Ja,
ne?
genau.
Braunschweig, Hamburg, Hannover, ne?
Ja, das ist auch einer wirklich der Sachen, über die ich überhaupt erst so gestolpert bin. Habe ich richtig Lust drauf, mir so eine Con mal anzugucken, was
Ja.
da so für Menschen rumlaufen, wie das funktioniert. Habe ich ja noch nie gesehen und ja, genau,
Ah.
da bin ich wirklich interessiert dran. Habe
Also
auch
ich würde
überlegt,
sagen,
vielleicht mal eine Spielrunde auf einem Con irgendwo anzubieten, dass die Leute das einfach auch ausprobieren können. Ja.
definitiv. Und du
Ja.
hast dich hier in Braunschweig eingeladen. Und willkommen.
Gerne.
Also wir haben in Braunschweig zwei monatlich stattfindende Rollenspieltreffs, täglich. Die sind free. Kessel Würfel und das Brot und Spiele. Und dann haben wir zwei regelmäßig stattfindende Conventions. Einmal die Dice Fusion, die ist jetzt, Tini, hilf mir, zwei oder dreimal im Jahr.
Die ist
Und
dieses Jahr dreimal tatsächlich. Ja.
dann haben wir noch die Conventus Leonis, die geht dann ein Wochenende. Die ist jetzt Ende April. Also, das ist schon eine Ultra-Luxus-Situation, wenn ich jetzt Hannover nehme. Hannover hat eine Con, die KixCon.
Ja.
Ne? No?
Ja,
Dieses
cool.
Wochenende. Ja.
Das ist schon ein
Ne?
Grund. Das ist schon ein Grund, zu euch nach Braunschweig zu kommen.
Komm gerne vorbei. Also als Besucher, meine coolste Con finde ich ja immer noch, ist die Nordcon
Ja.
in Hamburg. Es gibt zum Beispiel beim Nordcon gibt es auch zum Beispiel die Möglichkeit, irgendwie Lesungen zu halten oder sowas, weißt du? Oder so ein Infotisch oder irgendwie sowas. Also die sind dafür halt echt offen, weil, ne, Hobby fördern heißt ja auch sein eigenes Hobby fördern.
Ja, voll.
Ja. Möchtest du uns noch ein bisschen was von deinem Spiel erzählen? Wir haben noch,
Ja,
also,
gerne.
was kann ich denn da so erleben? Was ist denn, welche Abenteuertypen werden denn so angesprochen? Ist es
Ja.
Leveln und Looten? Ist es ein Hack'n'Slay? Erzähl mal.
Ja, also erstmal ist es in Avendor so, dass man im Prinzip in die Rolle von Auserwählten schlüpft. Vergleich sie mittlerweile ganz gerne mit den Mutanten aus X-Men. Also man kommt mit außergewöhnlichen Superkräften auf die Welt und jeder Spieler, jede Spielerin übernimmt eben die Rolle einer dieser Auserwählten, die ich in Avendor Alesi nenne. Und jeder Alesi hat eine eigene Superkraft. Davon gibt es 9 Stück. Da sucht man sich eine von aus. Das ist wirklich so das Herzstück eigentlich von Avendor, weil das sehr, sehr viel über meinen Charakter aussagt, was ich da so beherrsche. Und als einer dieser Auserwählten kommt man in eine Welt, die sich seit 30 Jahren sehr stark im Wandel befindet. Weil dass überhaupt so Auserwählte auf die Welt kommen, das passiert erst seit 30 Jahren. Vor 30 Jahren gab es nämlich diesen Urkraftsturm. Das war ein die Realität veränderndes, mystisches Ereignis, das wirklich so einen Riss durch die ganze Realität hat treiben lassen. Und seitdem erwacht die Magie wieder zur Welt. Und es ist ein großer Wandel in der Welt. Und nicht nur die Magie erwacht, sondern mit ihr erwacht auch die Reliktech, die Überbleibsel einer alten Technologie, einer magischen Technologie, die von den Altvorderen stammt, einer Zivilisation, die vor Tausenden von Jahren mal auf Avendor gelebt hat, aber untergegangen ist. Und die Völker wissen gar nicht, warum, wieso, weshalb und was da damals passierte. Was man noch weiß, ist, dass man sich zurückziehen musste in sogenannte Enklaven, also in Schutzräume letzten Endes, nicht wie die Vaults in Fallout. Also es war nicht so, dass es dann eine Nuklearkatastrophe gab, sondern es war einfach die Umwelt in Avendor ist einfach so lebensbedrohlich und so gefährlich aufgrund der mystischen Ereignisse, der Kreaturen, der lebendigen Wälder und so, dass es nicht möglich ist, in diesem außerhalb, also in der wilden Natur, die irgendwie zu besiedeln. So. Was für die Völker möglich war, war diese Enklaven im näheren außerhalb zu verlassen. Man konnte da zum Beispiel jagen gehen in manchen Enklaven oder es gibt auch in anderen, so im näheren außerhalb, zum Beispiel sowas wie Landwirtschaft oder so. Aber es gibt dann wiederum auch andere Enklaven, da ist wirklich die Grenze, die Stadtmauer und da konnte man nicht rausgehen, weil dahinter ist giftige Dämpfe oder sowas.
Oha.
Genau, ja, und in dieser Welt lebten die Völker halt tausende Jahre lang, eingeschlossen eigentlich in ihre jeweilige Enklave, die aber schon eher so Metropolen gleicht. Also das sind gigantisch große, zum Beispiel so Städte oder noch Anlagen von diesen Altvorderen oder so, in denen die sich zurückgezogen haben und die sie halt mit ihren Möglichkeiten eher so im Crafting-Stil, besiedelt haben. Genau. Und jetzt seit 30 Jahren, seit diesem Urkraftsturm und der erwachenden Magie, erwacht eben auch die zum Teil übrig gebliebene Reliktech dieser Altvorderen, die sich halt auch innerhalb dieser Enklaven befunden hat. Also man kann sich das so vorstellen, vielleicht war da irgendein großes Wandrelief, wo die dachten, das ist schöne Kunst hier, haben da ihre Blümchen dran geschmückt oder so. Und von einem auf den anderen Tag fing das Ding an zu leuchten. Und wurde dann erst nach Jahren herausgefunden, dieses Leuchten, das kann man auch irgendwie be bewegen, verändern. Und wenn man das so eine gewisse Weise verändert, dann wird aus diesem Wandrelief plötzlich ein Portal, durch das man gehen kann. So. Genau, also das ist diese erwachende Reliktech, die wirklich gerade erst, weil wie gesagt, erst seit 30 Jahren gibt es die. Und da ist also. Das ist alles unfassbar. Das ist wie so Spielerei und gleichzeitig verspricht es auch technologischen Fortschritt und ein vielleicht Erobern dieser mystischen und kraftvollen Natur, also vielleicht ein Erschließen der Welt und Aufschwung in den Enklaven.
Aber da ist doch bestimmt ganz schön viel gefährlicher Kram dabei.
Da ist genau. Also es ist immer die Frage, drücke ich diesen Button oder drücke ich ihn nicht?
Naja, ist die Frage, welche Farbe hat er? Ist er rot, muss er gedrückt werden.
Okay, und wenn er gelb ist?
Wenn er gelb ist, weiß ich nicht, würfel ich aus.
Ja. Ja, also das ist
Nee.
tatsächlich auch so ein bisschen Spiel, mit dem Arvindur spielen möchte, dass hinter jeder Reliktech nicht nur immer Nutzen steckt, sondern vielleicht auch, es geht auch immer was Negatives damit einher.
Ja.
Also es ist gar nicht unbedingt, ah, es passiert entweder was Gutes oder was Schlechtes, sondern es passiert vielleicht auch was Gutes, was aber dann schlechte Folgen hat. Oder es passiert erstmal was Schlechtes, was sich hinterher aber voll als was Gutes rausstellt. Ja.
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 Try and error, ne?
Ja, genau. Also es gibt ein großes Try and Error gerade und eine Goldgräberstimmung nach dieser Reliktech und mystischen Phänomenen, die man irgendwie sich erklären. Man möchte sich die Welt erklären, man möchte sich erklären, was da eigentlich passiert und stattfindet und man möchte erkunden und erforschen.
Na gut, aber damit kann man natürlich auch richtig gut Konflikte schüren. Ne? Ich meine, wie du schon sagtest, so Goldgräber, wenn ich jetzt so daran denke, da sitzen Leute, graben was aus, die anderen kaufen es ab und dann wird es für keine Ahnung was für Geld verschachert.
Ja.
Oder im besten Fall irgendwie, naja, weiß ich was, ich dachte, es war ein Krieg oder sowas bricht aus in einer Enklave oder sowas.
Ja, auf jeden Fall, genau. Diese Konflikte können auch entstehen, ne? Vielleicht
Genau.
gibt es sich widerstrebende Interessen. Also zum Beispiel auch nicht nur die Reliktech wird unterschiedlich gesehen, auch die Alesi, die werden ganz unterschiedlich betrachtet. In der einen Enklave werden die vielleicht als die Kinder der Götter verehrt, die jetzt plötzlich den Segen der Götter bringen und uns in eine neue Zukunft führen. Und in einer anderen Enklave werden sie gefürchtet und verfolgt.
Das war nämlich auch so, das wäre auch so ein bisschen meine Frage gewesen, ob es so typische, schon typische vorgefertigte Antagonisten gibt. Also ich meine, ich sage es mal, Dungeons and Dragons gibt es klassisch die Monster. die dann irgendwie bösartig sind und irgendwas Bösartiges machen. Weil es klang am Anfang bei dir so, als ob es alles so, ich sage es mal, gleich, relativ ruhig, nett angesehen ist. Man hat vielleicht seine eigenen Konflikte mit dem Nachbarn oder sowas, wenn einem die Fenster und die Blumen nicht passen. So.
Okay.
Aber es klang jetzt halt so, als ob das eigentlich relativ, ich sage mal, neutral und friedlich ist und eventuell erst mit dieser Relikt-Tech dann das die Büchse der Pandora geöffnet wurde, so nach dem Motto. Aber wenn du jetzt schon sagst, dass in einigen Enklaven die Auserwählten gefürchtet beziehungsweise hochgelobt werden, dann hat man da ja auch schon, naja, Antagonisten geschaffen. So.
Ja, voll. Voll. Und es ist auch nicht innerhalb der Enklaven war es auch nie Friede, Freude, Eierkuchen, wie du das jetzt gerade so ein bisschen überspitzt dargestellt hast, sondern wenn wir uns zum Beispiel Amantul angucken, das ist die größte Metropole und zentrales Element erstmal oder zentrale Enklave, der ich mich vornehmlich gerade so ein bisschen gewidmet habe. Und Amantul besteht aus Ringen. Und im innersten Ring, da herrschen die Eldertides, also ein Königshaus. Und das ist alles so kirchlich aufgemacht. Also sie glauben dort an die Erbauer. Und die Erbauer sind die, die diese Enklave wahrscheinlich irgendwann mal erbaut haben. Aha. Und die monarchische Linie im innersten Ring, die behauptet von sich, direkt von den Erbauern abzustammen. So, und dann haben sie natürlich angefangen, wenn dann so im Laufe der Jahrhunderte immer mal irgendwas kaputt geht von deren schönen Gebäuden und den Überbleibseln von den Erbauern, was ja alles heilig ist und so, das muss ja instand gesetzt werden. Woher nehmen? Na, wahrscheinlich von den äußeren Bezirken. Und dann hat man angefangen, so aus den äußersten Ringen die Dinge nach innen zu holen. Und jetzt ist in den äußersten Bezirken alles eher so ruinig und kaputt und recycelt. Und innen ist noch alles schick und glänzend und hoch. So, genau. Und genauso ist die Gesellschaft aufgebaut. Also innen alles glänzend und Hochadel und vielleicht so ein bisschen französische Renaissance angehaucht, so ein bisschen Steampunk-mäßig auch, weil es in Amantul seit dem Urkraftsturm zum Beispiel auch Flugschiffe gibt.
Cool.
Genau. Aber je weiter man nach außen kommt, desto mehr verändert sich dann die Gesellschaft. Es gibt ja dann so Handwerkerviertel und Händler und Handelsfamilien, die versuchen, um die Gunst des Königshauses zu feilschen. Und genau, also es gibt verschiedene Konfliktpotenziale auch einfach innerhalb der Enklaven und die hat es auch immer gegeben. Ja, aber jetzt kommt, wie du ganz schön gesagt hast, eben noch eine ganz neuer Trigger für die Gesellschaft hinzu, nämlich diese Relikt-Tech, das Versprechen nach Vermögen, nach Aufstieg, nach Entwicklung, vielleicht die Möglichkeit selber mal mystische Kräfte zu entwickeln, wie auch immer das möglich ist, aber wenn das manche haben, vielleicht kann ich das auch. Und ja, da gibt es auf jeden Fall ganz spannende Hooks für jede Menge Abenteuer.
Jetzt lass uns auf jeden Fall noch mal kurz zurückkommen, weil wir haben ja gesagt, die Alessi, die sind ja etwas ganz Besonderes. Und ich weiß, weil wir ja darüber geredet haben, dass die ja auch Special Powers haben. Das könnte den einen oder anderen da draußen mit Sicherheit triggern. Erzähl doch mal.
Ja, auf jeden Fall. Also eine meiner Lieblingsmächte ist die Zeitmanipulation. Mit Zeitmanipulation kann ich am Anfang des Spiels so Sachen machen wie, keine Ahnung, die Zeit für mich um einen kleinen Impuls zurücksetzen. Das geht zum Beispiel dann, wenn ich eine Probe nicht geschafft habe. Und dann kann ich meine mystische Kraft benutzen, kann darauf würfeln und wenn ich das schaffe, dann kann ich die Probe halt nochmal versuchen. So habe ich sozusagen die Zeit um einen kleinen Moment zurückgespult, ist aber nur für mich passiert, die anderen kriegen davon gar nichts mit. Ich kann aber auch die Zeit so manipulieren, dass ich das Schlachtfeld dominiere. Also, dass meine Bewegungen auf alle anderen mega schnell wirken und ich in Wirklichkeit aber einfach wie ein bisschen wie in Matrix, ja, die Zeit verzögere und dadurch mehr Kontrolle über meine Handlungen habe. Oder sowas wie Eile, das ist eine Fähigkeit, die mir einfach mehr Aktionspunkte pro Zug gewährt. Das heißt, ich kann mehr machen in der gleichen Zeit, wie andere. So.
Mhm.
Ja, oder eben in der Zeit, also Visionen bekommen aus der Zukunft. Das ist allerdings dann immer sehr spielleiterabhängig. Das habe ich nicht näher definiert, regeltechnisch im Werk, sondern es kommt auf den Spielleiter an, was der gerade, ob er das unterbringen kann, wie er es unterbringen kann. Genau, aber es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten für den Spielleiter, über die Kräfte den Spielern Informationen zu geben. Also da die Analogien gebe ich vielleicht gleich noch bei den anderen Kräften. Ja, oder mittels Zeitmanipulation auch einfach etwas über den Ort herauszufinden, in dem ich mich gerade befinde. Das geht auch. Ich kann mich, je nachdem, wie gut ich würfel, über die Erfolgsmechanik, kann ich mich in das Wissen eines Raumes oder eines Objektes zurückversetzen und weiß dann zum Beispiel, wer dieses Objekt zuletzt benutzt hat oder sowas.
Ja,
Ja,
spannend.
das ist die Zeitmanipulation.
Ja, cool.
Wie wird das in Anführungsstrichen bezahlt? Kann ich das so oft machen, wie ich will, oder kostet mich das Kraft oder?
Genau, es kostet spirituelle Energie. Das ist im Prinzip das an die Analogie zu Mana oder Astralenergie in anderen Systemen. Ja,
Das
also
ja, ist doch cool.
ich habe Lebenspunkte, ich habe spirituelle Energie und jedes Mal, wenn ich meine Kraft nutze, dann kostet mich das ein bisschen was an spiritueller Energie. Ja, was habe ich sonst noch für Kräfte? Es gibt natürlich Metamorphose. Also wo Superkräfte sind, da muss Metamorphose hin, ja. Das heißt, ich kann mich irgendwie verwandeln. Ich kann zum Beispiel ja ganz krasse, kraftvolle Gestalten annehmen. Aber ich kann die Metamorphose auch so spielen, dass ich irgendwie so ein Betrüger bin oder so. Also dass ich mich sozusagen in mein Gegenüber verwandle oder irgend so ein Ziel immer nehme, das ich erst ein bisschen studiert habe und dann kann ich Gestik, Mimik komplett die Sprache übernehmen und wirke wirklich wie derjenige, den ich da kopiere. Genau, oder ich kann Körperteile einfach nur verändern. Ja, also Metamorphose ist eben die Veränderbarkeit des eigenen Körpers.
Was meinst du denn, was so, weil du sagst ja, es ist episch. Jetzt episch eine Welt zu entdecken, ja, okay. Aber wenn ich jetzt an meine Zeit mit Numenera zurückdenke, dieses Weltentdecken, das ist für eine ganze Zeit lang, ist das toll. Gar keine Frage, ich habe da viele schöne Stunden gehabt.
Ja.
Aber irgendwann war da die Luft raus. So, jetzt gibt es bei dir irgendwie eine Gefahr, einen roten Faden, etwas, was die Welt verändert, was passiert? Hast du da schon Gedanken? Du hast ja auch eine Kampagne schon vorgeschrieben, ne?
Ja, genau. Ja. Also ich habe eine Metalore geschrieben, die sich im Prinzip um die Altvorderen und deren Verschwinden handelt, weil das nämlich schon einen guten Grund hatte. Es gibt theoretisch so ein Skript dazu, wie diese Handlung stattfinden kann, wie die Spieler nach und nach eben herausfinden, was ist da eigentlich passiert und was hat es mit der Relic-Tech auf sich. Und genau, was ist, also ja, das hat auch noch einen ziemlich finsteren Twist.
Okay, gut. Sehr schön. Ich glaube, das ist, denke ich mal, sehr spannend, wenn man das so Stück für Stück immer herausfindet, was eigentlich mehr in dieser Welt noch existierte. Das ist, glaube ich, auch ganz cool und wie es dann einen Einfluss auf das Jetzt hat.
Ja, genau.
So. Wie entwickeln sich die Charaktere? Du hast wahrscheinlich irgendwie ein Stufensystem, Kaufsystem oder wie ist das bei dir?
Ja, Stufensystem.
Ja.
Und wie bei manchen anderen Dingen habe ich die Charakterentwicklung mir so ein bisschen aus dem Action-RPG-Bereich geklaut. Es gibt nämlich in Avendor Skill Trees. Und genau, ich stehe voll auf Skill Trees. Ich mag die dann auch irgendwann so schick designt in einem Regelwerk haben. Momentan sind die halt noch, wenn ihr die Open Beta schon gelesen habt, die stehen halt da, Stufe 1, dann ist eine Voraussetzung, Stufe 1 Kraft, die muss ich haben, dann kann ich Stufe 2 Kraft freischalten und so weiter und so fort.
Ja.
Aber ich mag die Skillung in Skill Trees, weil das mir persönlich so ein bisschen schon visualisiert, in einer Weise, wie unterschiedlich ich meinen Charakter entwickeln kann.
Ja. Und man kann auch selber dann sagen, hey, ich möchte vielleicht mehr in die eine Richtung als in die andere Richtung und gehe dann nur, ich sage mal, im Skilltree nach links unten anstatt nach rechts unten oder irgendwie so.
Ja, genau.
Ah, geil,
Ja.
ja.
Ja, und gleichzeitig
Ja,
gibt
es
es
hat.
diesen coolen Effekt, wenn ich eine Stufe aufsteige. Ich weiß nicht, vielleicht, ne, man kann die vielleicht anmalen oder so und dann kann ich mir
Geil.
mein Edding nehmen und das einmal fett umranden, meine neue Kraft, die ich sozusagen freigeschaltet habe. Das ist ja auch immer so ein cooler Moment, finde ich, so eine Kraft freizuschalten. Ja.
Ich liebe auch so Spiele, wo du einen Skilltree hast. Also ich liebe und hasse sie. Ich liebe sie, weil ich es irgendwo geil finde. Ich hasse sie, weil ich mir so denke, ah, aber dann kommst du jetzt auf diese Seite nicht und dann musst du jetzt darauf verzichten.
Ja, ja.
Aber ja.
Ja, ich bin, also ich mag das prinzipiell auch gerne. Ich finde nur, manchmal ist es echt ein bisschen deprimierend, weil ich sag mal, ich habe jetzt meinetwegen Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 muss ich nehmen, weil ich will auf Stufe 4, aber eigentlich finde ich Stufe 3 doof.
Ja.
Oder manche Sachen benutzt du nicht mehr, weil alles darüber ist halt stärker. Also das ist, ich find's cool, wenn sich's irgendwie ergänzt, sage ich jetzt mal. Ich fand das zum Beispiel cool bei Assassin's Creed Valhalla.
Ja.
Da hast du natürlich ein Skilltree des Todes, ja. Aber du kannst halt von jeder Ecke gefühlt in die andere Ecke rüberspringen. Und dann verbaust du dir nicht was. Und im schlimmsten Fall, wenn du sagst, naja gut, okay, ich muss da jetzt rüberspringen, aber der eine Punkt, der bringt mir da irgendwie einen Vorteil. Der tut mir nicht weh, der bringt mir immer was.
Ja.
Ne? Das ist wiederum cool.
Ja, es hat
Ne?
auf jeden Fall mega viel Potenzial, so ein Skilltree. Und wie es dann letzten Endes für die Spieler sich anfühlt zu steigern, ich glaube, dafür müssen einfach ein paar Leute dann mal so lange spielen, dass sie Charaktere entwickeln und gucken und dann kommt vielleicht irgendwann mal Feedback so, ah, in dem Skilltree, die Kraft ist voll doof, weil die muss man freischalten für das oder so. Und dann kann man halt dran arbeiten, ne? Aber ich glaube, in Computerspielen ist es auch absichtlich so, dass da
Ja.
zum Teil nicht so coole Sachen dabei sind. Auch oben so, man will dann Fortschritt. Man macht doch noch mal eine Stunde länger, damit man den nächsten auch noch freigeschaltet hat.
Ja,
Und das
genau.
ist ja im Pen and Paper ein bisschen anders. Wir haben ja nicht dieses, ihr müsst jetzt noch mal eine Stunde länger spielen, damit ihr es. Ja, also ich habe nicht den Anspruch, die Spieler möglichst lange an mein Spiel zu binden, damit sie schnell steigern, 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 so, ne? Sondern ich möchte die Steigerung möglichst attraktiv gestalten.
Ja.
Okay, wir haben Welt so ein bisschen umrissen, wir haben die Regeln.
Ja, Regeln haben wir noch zu wenig.
Regeln,
Ja,
ja,
dann hau mal raus.
genau. Mit was
Ja,
würfel
hau mal
ich denn
raus.
überhaupt?
Ihr würfelt mit einem W20.
Ah!
Genau, und einem W6. Mehr
Top, wir müssen
nicht.
unterwürfeln.
Ja, genau. Es ist ein Roll-Down-System.
Hä?
Das habe ich auch mich inspirieren lassen von DSA. Ich bin damit groß geworden und ich finde es wirklich fabelhaft, dass ich auf meinem Charakterbogen Fähigkeiten habe und da steht direkt ein Fähigkeitenwert und darauf würfel ich. Nicht irgendein Schwellenwert, wo ich irgendwie Fähigkeiten-Boni benutzen kann. Das ist ja dieses Hochwürfeln. Ja, ich habe lange drüber nachgedacht. Es gab sogar einen Moment in der Entwicklung, wo ich eine zweigeteilte Dynamik hatte. Von in dem Fall würfelt ihr hoch und in dem Fall würfelt ihr runter. Habe ich dann aber zum Glück über den Haufen geworfen, weil das ja völlig irritierend ist. Genau, also es wird mit einem W20 auf einen Fähigkeitswert gewürfelt und der muss getroffen oder unterwürfelt werden. Und dann gibt es noch eine Besonderheit. Es kommt noch eine Erfolgsmechanik dazu. Alle 3 Punkte, die ich diesen Fähigkeitswert unterwürfelt habe, mache ich einen zusätzlichen Erfolg. Genau. Und wenn man Erfolge sammelt, also da kommt so ein bisschen das Pool-Dynamik mit rein. So Erfolgssysteme sind ja oft, ne, mit Pool-Würfelsystemen. Durch die Erfolge habe ich gleichzeitig eine Angabe über die Qualität meines Schaffens. Und das ist im Regelwerk auch konsistent so umgesetzt, dass es immer eine Angabe dazu gibt, was diese Erfolge dann machen. Und die Wirkung ist, das fühlt sich zumindest momentan jetzt schon so an, dass wenn ich gut würfel, dann verhalte ich mich auch wirklich episch. Also dann passiert was richtig Gutes. Und das kann zum Beispiel sein, dass ich einen One-Hit mache mit meinen 5 Erfolgen, einfach so viel Damage mache, dass die Kreatur da gleich zu Boden geht. So. Also es kann schnell blutig und schnell, ja, krass werden. So. Und gleichzeitig hilft einem die Erfolgsdynamik auch bei oder hilft dem der Spielleitung dabei, zu wissen, wann, in welchem Moment ich welche Informationen geben kann. Weil in den Abenteuern, die ich für Avendor rausgebe, habe ich dann auch immer, es geht ja viel um Entdeckung, das habe ich schon beschrieben. Es geht viel um Herausfinden, um mystische Elemente und um diese Reliktech. Und damit die überhaupt die Spieler irgendwie was herausfinden können, was das jetzt ist, müssen sie Proben machen, zum Beispiel auf Archäologie Arcanis. Damit können sie dann analysieren, was da gerade, ja, was vor ihnen liegt und was sie davon verstehen. Und da kommt die Erfolgsmechanik zum Tragen, weil sie sozusagen nicht die Probe schaffen und das Ding verstehen oder nicht schaffen und es nicht verstehen, sondern es kommt darauf an, was sie davon verstehen. Und das kann von, ah, wenn ich den Knopf drücke, dann springt da was hin zu, ah, okay, das Teil besteht aus den und den Komponenten und die kann ich so auseinandernehmen und für das und das benutzen, um was Cooles zu entwickeln. Reichen. So. Und das macht diese Erfolgsmechanik, die eigentlich mehr so zufällig passiert ist oder die ich irgendwie so, ja, die ist reingekommen und die macht voll viel Sinn.
Sehr
Krieg
cool.
da, ich krieg da auch ganz viele Inspirations-Vibes, so, wo ich schon Ähnliches mal aber gehabt habe. Aber das ist jetzt eher positiv, weil das sind auch positive Erinnerungen. Und
Cool.
ich mag diese Erfolgsstufen unheimlich, weil bis zum Beispiel ist zum Beispiel, ist halt DSA, wo es herkommt. Da gibt es dann halt so ein geschafft oder nicht geschafft.
Ja.
Punkt. Ja. Und irgendwie fand ich deprimierend, und das ist total super geschafft, irgendwie 15 Punkte über. Und dann war das für mich im Kopf immer so, wenn ich es so gut mache, dann muss das ja auch besonders toll sein, auch wenn es jetzt kein meisterlicher Erfolg ist, ne? Aber der verpufft halt eben,
Ja.
ne? Und von daher, also, mag ich sehr gerne.
Ja.
Vor
Ja,
allem
was?
könnte er
Ja.
mit Erfolgsstufen dann auch wahrscheinlich sagen, okay, pass mal auf, ich nehme jetzt hier eben meinen Kameraden mit oder so, der jetzt vielleicht nicht so gut klettern kann, ja? Und zieh den einfach mit. So
Ja,
vorwärts,
ja.
ne? Und das ist auch einfach Rollenspiel am Zahn der Zeit.
Ja, voll. Doch, finde ich auch,
Ja.
genau. Ja, und ansonsten habe ich, genau, es gibt Attribute, es gibt ganz normale Fähigkeiten, 25 Stück, so, die halt meinen, ja, alles, ne, Attribute wisst ihr, entscheiden darüber, wie sind meine körperlichen, geistigen, mentalen Voraussetzungen, um etwas zu machen. Und Fähigkeiten sind eben, was habe ich gelernt im Leben und kann ich umsetzen. Und das reicht von Klettern über Wildnisleben, Taschendiebstahl, sowas alles. Kennt man auch aus anderen Systemen. 25 Fähigkeiten. Dann gibt es die mystischen Fähigkeiten, je nachdem, welche Kraft ich für mich entschieden habe, welche ich meistern möchte. Ja, also zum Beispiel Zeitmanipulation oder Metamorphose, ne, über die wir gesprochen haben. Wenn ich die Kraft habe, dann steht mir dabei wiederum, stehen mir Fähigkeiten zur Verfügung, die ich erlernen kann. Und ein Teil dieser Fähigkeiten, die verwende ich für erzählerisches Rollenspiel. Also kann ich in sozialen Encountern benutzen oder bei anderen Herausforderungen. Und ein paar Fähigkeiten, die bringen mir auch wirklich nur was für einen Kampf. Und die funktionieren genauso. Die haben auch alle einen Fähigkeitswert. Der muss unterwürfelt werden. Und da gibt es eine Erfolgsdynamik. Und je nachdem, wie krass die Erfolge sind, desto krasser ist das, was da passiert, was ich mit meiner Fähigkeit bewirke. Und analog dazu, gibt es eben dann noch die Kampfstile. Ja, da kann ich mich nicht nur für einen Kampfstil entscheiden, sondern bei den Kampfstilen, da kann ich verschiedene Skilltrees freischalten, je nachdem, ob ich eben mit mehreren Waffen kämpfen möchte oder ob ich sage, nee, mein Charakter, der ist auf nur eine Waffe spezialisiert, da reicht mir dieser eine Kampfstil. Und dann kann ich beim Steigern auch, kann ich überlegen, möchte ich beides? Möchte ich meine mystischen Kräfte pushen und meinen Kampfstil pushen und meine normalen Fähigkeiten pushen? Oder will ich vielleicht spezialisiert sein auf eher meine mystische Kraft oder eher meinen Kampfstil und möchte eher meine mystische Kraft so ein bisschen vernachlässigen? Also ich kann wirklich sehr, sehr frei entscheiden, wie ich meinen Charakter entwickeln möchte, in welche Richtung. Ja, genau. Und auch die Kampfstile haben alle Fähigkeiten. Und die Fähigkeiten dieser Kampfstile funktionieren ganz genauso wie alle anderen Proben auch. Gibt einen Fähigkeitenwert, muss ich unterwürfeln, gibt Erfolge, kann damit ordentlich Damage machen.
Ja, ich mag es,
Cool.
dass man da so ein bisschen Freiheit hat bezüglich der Entwicklung, was man so, also was man so machen will, auch jetzt bezüglich der Kräfte, die man hat, weil ich kann mir vorstellen, dass dann ja jeder Charakter hat also für sich sogar schon mal drei verschiedene Möglichkeiten, einmal die
Ja.
normalen Fähigkeiten, Kampf oder mystisch. Und dann kannst du ja auch jede Fähigkeit oder jeden Auserwählten, falls noch mal jemand relativ ähnlich ist, so in dem, was er gewählt hat, mit der mystischen Kraft, kann man ja immer noch dadurch Unterschiede rausarbeiten, ganz gut. Also ich meine, der eine hat vielleicht Zeit und der andere hat auch Zeit, nur der andere kämpft mit Schwert und Schild lieber und denkt sich so, nee, die Kraft brauche ich nicht oder möchte ich nicht oder vielleicht darf ich sie auch gar nicht.
Ja.
Und der andere denkt sich so, ja geil, ich nutze eigentlich nur diese Kraft, um irgendwie mich durchs Leben zu manövrieren, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Das ist schon geil irgendwie. Das
Ja.
finde ich finde halt den Ansatz gut, dass alle, ich sag mal, was Besonderes sind und die Special Powers damit haben. Weil bei ganz, ganz vielen Systemen ist es so, dass du dich von vornherein entscheiden musst, kann er Magie oder kann er nicht Magie?
Ja.
Als Beispiel, ne? Und meistens, wenn du Magie hast, dann hast du auch irgendwelche Einschränkungen noch.
Ja.
Ne? So. Und da ist es halt so, dass du halt sagen kannst, ey, weißt du was, ich probiere mal was ganz Verrücktes. Ich pfeife auf meinen mystischen Kram, ich nehme mal so ein bisschen Basis mit, dass ich hier mitspielen kann, aber ich mach mal so irdischen Kram und guck mal, wie das so wird.
Ja.
Finde ich auch eine spannende Sache zum Beispiel. Ne?
Ja.
Oder man geht halt voll auf Special Powers und macht sich zum Halbgott. Keine Ahnung. Wäre dann nachher ein Spielerfahrungswert, wie sich das nachher auf die Mechaniken auswirkt. Das wäre jetzt mal interessant, irgendwie so durchzuspielen.
Ja. Das erinnert mich tatsächlich ein bisschen an, wie heißt das, Elder Scrolls. Die haben ja auch solche Skill Trees, die man dann freischalten kann.
Ja.
Und wo man sich ja selber aussuchen kann, hey, möchte ich jetzt voll der Bogenschütze Sniper
Ja.
werden oder möchte ich doch irgendwie in die Magie und wenn in welche Magie, ne, Zerstörung, Illusion und so hast du nicht gesehen. Das erinnert mich so ein bisschen daran und tatsächlich finde ich das Konzept gar nicht mal so schlecht irgendwie, weil also ich bin ja immer so der Standard-Bogenschütz-Mensch so und meistere das und sneak überall rein und dann dachte ich so, naja, okay, jetzt probierst du mal so ein bisschen eine Magie, so ein bisschen Kampfmagie quasi, so ein bisschen Feuerball oder irgendwie sowas.
Ja.
Auch ziemlich witzig. Natürlich
Ja.
kriegt man dann erstmal am Anfang richtig auf die Fresse, um das jetzt mal so schön zu sagen, weil du als Bogenschütze dann doch ein bisschen näher rangehen müsstest. Und dann, ja, bist du
Ja.
halt ein leichtes Spiel so. Aber wie man es schon sagt, das ist cool irgendwo, das hat was.
Es gibt sehr, sehr viele Reize, fantastische Charakterkonzepte zu entwickeln. Und
Ja.
das ist wirklich, ja, das flasht mich auch jetzt immer noch, wenn ich so von SpielerInnen höre, oh, und jetzt den Charakter würde ich gern bauen. Ja, geil, stimmt, sowas geht ja auch damit. Das ist ja richtig cool. Also zum Beispiel gibt es noch elementare Beherrschung als Kraft.
Oh.
Und da kann man sowohl ja, Feuer, Wasser, Erde, Luft beherrschen. Ne? Das heißt, ich kann klassische Feuerbälle oder jemanden mit Wasser nass machen oder
Ja.
ja, oder auch einfach nur irgendwas sauber machen und reinigen oder so. Aber ich kann damit zum
Geil.
Beispiel auch fliegen.
Ja, coole Sache.
Ja.
Ich musste gerade so ein bisschen an Avatar denken, muss ich dir sagen, aber auch im Positiven, ne?
Ja, es hat auch Avatar-Elemente, klar.
Ja, siehst du, ah, cool. Ja,
Ja.
voll gut.
Also ich bin da
Ja.
wirklich auch von sehr, sehr vielen Dingen inspiriert. Ich glaube am meisten aber eigentlich von Marvel tatsächlich.
Aha.
Ja. Weil ich bin, Marvel ist so die Reihe, die wir mit unseren Kindern gucken. So schon seit Jahren gucken wir die in chronologischer Reihenfolge. Und ich finde, diese Superkräfte, die erinnern mich immer so ein bisschen. Also ich glaube, da wurde ich sehr von Marvel inspiriert bei diesen Superkräften. So. Mir fällt gerade noch ein, wir haben noch nicht über die Kämpfe gesprochen. Das muss ich noch ganz schnell unterbringen.
Ja,
Dass es nämlich zwei Möglichkeiten gibt, in Avendor Kämpfe darzustellen und zu leiten bzw. zu spielen. Und zwar gibt es einmal den rundenbasierten Kampf, klassisch Initiativephase, und dann hat jeder Charakter 10 Aktionspunkte zur Verfügung in seiner Kampfrunde und kann diese Aktionspunkte ausgeben, um seine Waffenfähigkeiten oder seine mystischen Fähigkeiten oder was auch immer zu machen. Genau. Also ich habe immer diese 10 Aktionspunkte und kann pro Runde überlegen, mache ich jetzt eher was, laufe ich irgendwo hin, mache dann noch was Schnelles oder bleibe ich stehen und mache 2 Aktionen oder so. Genau, also es ist ein bisschen, wird dadurch vielleicht ein bisschen taktisch in den Kämpfen. Ja, bietet aber gleichzeitig wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also ich habe nicht Attacke, Parade oder so, sondern ich habe wirklich sehr viel, ein sehr flexibles Skillset. Und das ist vielleicht auch eher so JRPG oder Computerspiel inspiriert, dass ich wirklich überlegen muss, was habe ich da für einen Gegner und welche meiner Fähigkeiten wende ich an,
Denk
um
da an die
den
alten
jetzt,
Fallout-Spiele dabei, die ganze Zeit.
ja, um den zu attackieren, so, ne? Also
Ja.
es gibt keinen Standardangriff. Ich kann sogar mit meinem Doppelhänder kann ich irgendwann den Skill Köpfen freischalten. Das funktioniert aber dann halt nur bei, nicht bei Haupt-NPCs. Also da ist immer so eine kleine eine Einschränkung dabei, damit das dem Spielleiter nicht sein Konzept komplett durcheinander haut. Aber ich finde es geil, wenn jemand enthaupten kann, dann bam, enthaupten.
Ja.
Es gibt viele Fähigkeiten, die krassen Damage machen, und ich finde es immer schade, wenn in Kämpfen es so verkommt zu, ja, ich attackiere. Ja, da passiert wieder daneben, da passiert nichts. Ja, ich attackiere nochmal. Ja, da passiert wieder nichts. Ja, der nächste. Ja, ich attackiere. So, also irgendwie läuft da bei mir kein Kino ab im Kopf.
Ja,
Und
ja.
dieses Kino finde ich aber geil, und deshalb diese ganz vielen verschiedenen Fähigkeiten. Also ich attackiere nicht, sondern ich suche mir irgendwas aus. Ich mache einen wuchtigen Schlag von unten oder ich mache einen Schlag über mein Schild hinweg oder so, und dadurch entstehen irgendwie automatisch dynamische Kampfsituationen.
Ja, voll gut. Können dazu deine Frage,
Ja.
können auch die Charaktere, wenn die, sage ich mal, hintereinander dran sind, können die auch ihre Fähigkeiten verknüpfen und zusammen angreifen?
Das ist tatsächlich was, was ich noch überlege. Du
Weil
sprichst da.
ich kann mir das richtig gut vorstellen, wenn da jemand zum Beispiel irgendwie sieht, die Elementarkräfte irgendwie hat oder irgendwie
Ja.
sowas. Und wenn da jetzt irgendwer die Zeit manipulieren kann und vielleicht irgendwie das so manipuliert, dass in dem Moment der Gegner, keine Ahnung, irgendwo dasteht, wo ein Feuerball auftrifft oder
Ja.
wo ein Luftzug irgendwas macht oder ich weiß nicht was, wie geil wäre das denn? Oder wenn jetzt der mit Wind irgendwas gut machen kann, irgendwie ein Feuerball nochmal oder irgendwie ein
Ja,
Feuer
voll.
entfacht oder ich weiß nicht was. Oder
Was du ansprichst, sind ja Kombos, ne? So
ja,
im
genau.
Prinzip, ja.
Aber so zwei Leute, die halt, also die halt nicht das Gleiche können, deswegen halt so hintereinander und sagen müssen so, hey, wenn er das und das macht, würde ich das und das gerne mit reinwerfen. Geht das? Wie berechnet man dann den Schaden? Worauf muss man würfeln? Weil das passiert mir manchmal tatsächlich in meinen Runden. Da haben halt meine Spieler so geile Ideen, sagen, boah, keine Ahnung, kann ich, wenn ich dem hochspringe, das und das irgendwie zuwerfen und ich entzünde das vorher? Also irgendwie richtig weirden Kram, wo ich denke,
Ja,
voll geil. So,
ja,
wie setze ich das jetzt logisch um?
ja.
Aber wenn ich jetzt überlege, dass irgendwie so ein Elementarbeherrscher eine Eisbrücke macht, der Kämpfer dann über diese Eisbrücke läuft
Auf
und
jeden Fall rüber
ja.
schlittert und im Schlittern noch den Enthauptungsding macht,
Genau,
dann gibt
genau,
das nochmal
genau.
doppelten Schaden. Ja,
Ja,
bin ich dran auf
mega.
jeden Fall. Aber ich habe noch nicht zu
Cool.
Ende gesprochen mit den Kampfsituationen, weil durch diese Aktionspunkte ist es mir ja nicht nur möglich, einen rundenbasierten Kampf zu machen, sondern ich kann die Kampfsituation eben auch dynamisch abspielen lassen. Ich weiß nicht, ob euch Splittermond mit der Zeitleiste geläufig ist.
Oh, ganz böse.
Ja, ich habe da auch nicht so gute Erfahrungen mitgemacht, zumindest mit der Zeitleiste bei Splittermond. Ich fand aber die Idee von dynamischen Kampfsituationen im Rollenspiel ziemlich smart. Und ja, genau, durch die Aktionspunkte, die ich ja habe, und dadurch, dass jede Aktion in Arvindor automatisch einem Aktionspunktesystem zugeordnet ist, kann ich als Spielleiter und auch als Spielrunde frei entscheiden, möchte ich rundenbasiert spielen oder möchte ich dynamisch mit Zeitleiste spielen. Wenn ich dann etwas mache, dann setze ich, meinetwegen, ich habe eine Aktion, die lange dauert, also meinetwegen 8 Aktionspunkte, dann muss ich ja sehr weit nach vorne setzen und bin halt erst dann wieder dran, wenn diese 8 Punkte erreicht sind.
Kurz, um dich abzuholen, ich hab Splittermond in der Alpha gespielt. Ich bin ja auch eng mit dem Uhrwerk Verlag. Und ich habe auch viel Splittermond gespielt. Habe da auch so ein paar Demos mitgespielt, um mal irgendwelche Kampagnen zu testen und so weiter und so fort. Und umso mehr du das spielst, umso schwieriger ist dieses Verwalten der Leiste. Umso mehr drinne ist, umso mehr muss verwaltet werden. Und du musst nur eine Person haben, die nicht aufpasst, dann ist dieser ganze Reiz raus. Also dann ist, wenn du eine Gruppe hast, die haben da drauf Bock, das so auf die Art und Weise zu spielen, das ist es mit Sicherheit cool. Und ich sehe da durchaus die Vorteile. Also ich war da anfangs echt ein Fan von. Ich habe dann bloß, also ich weiß noch, mein absoluter Graus war, wir hatten eine Situation auf einem Schiff, ich glaube, wir wurden von Piraten angefallen. Eigentlich eine coole Szene, ne? Aber so, jetzt kommt's. Die hatten einen Schiffsmagier, der hat irgendwie zwei, drei Geister beschworen. Dann dieses, dann jenes. Dann hatten wir zwei Magier und hatten noch einen halben Zoo dabei. Ne? Also wie das halt so in so einer Rollenspielrunde ist. Und dann wurden auch noch irgendwelche Viecher beschworen. So, das heißt, du hattest dann diese Mannschaft, die Charaktere plus den Zoo Geister und beschworener Viecher. Ey, ganz ehrlich. Und dann, das war ein reines Verwalten. Also jedes Tabletop war einfacher, ja. Und wenn du dann, ich sag mal, in einer Runde bist, wo du, also aus dieser Erfahrung gelernt und dann in einer Runde bist, wo du das dann nicht mehr, also extra solche Sachen nicht mehr machst, damit du nicht noch mehr verwalten musst. Dann bist du aber auch schon ähnlich, dann sagst du, okay, warte mal, ich mache jetzt diese Sonderfertigkeit mit dieser Aktion und habe ja dieses Schwert, was mir den Vorteil gibt und den, das ist schon wieder so rechnerisch, weißt du, eigentlich kostet der Schwertstrich mich 7 Punkte. Dann spare ich einen ein und dann habe ich ja einen besonders guten Erfolg, das spart mich auch nochmal zwei ein, aber ich mache ja drei extra Schaden, weil ich die Aktion mache. So, und dann, wenn du, also für mich ist das, also das sind Dinge, die kann ich noch feiern, ne? Ich habe das aber am Tisch gehabt, und zwar mehr als einmal, dass Leute damit überfordert sind. So, und das ist dann halt wieder nicht cool, weil ich bin immer dafür, dass alle am Tisch Spaß haben. Also, das so die Erfahrung zu Splittermond. Ich finde die Welt mega. Ich feiere die Welt total ab. Ich finde die total super. Ich mag aber die Regeln nicht. Total nicht. Aber wie gesagt, cooles Tickleistensystem. Warum nicht? Just do it, ne? Also.
Und es ist auch andersrum, also es war auch nicht so, dass ich gedacht habe, oh ja, ich brauche unbedingt ein Tickleistensystem auch, sondern es ist ja im Prinzip so passiert, dass ich mir erst überlegt habe, wie mache ich die Kämpfe, also meine Motivation war die Frage, wie mache ich die Kämpfe so, dass es den Spielern so ein bisschen wie so zugeschoben wird, zu beschreiben und zu überlegen, was sie da tatsächlich machen, anstatt nur zu sagen, ich attackiere oder ich greife an. Und das wollte ich irgendwie definieren. Und darüber bin ich dazu gekommen, so eigentlich Manöver unterzubringen. Sie heißen nicht Manöver in diesem System, aber das sind die Fähigkeiten, mit denen ich angreife. Greife nicht mit einer Standardfähigkeit an, sondern mit irgendetwas, was ich erlernt habe, mit irgendeinem Art Move. So. Und dann habe ich mir überlegt, okay, und dann überlege ich jetzt, ich brauche irgendein Poolsystem, aus dem die bezahlt werden. Das muss ja unterschiedlich kosten. Und bin dann zu den Aktionspunkten gekommen. Und als ich das irgendwann fest hatte, ist mir dann nur so eingefallen, dass das jetzt theoretisch die Möglichkeit ergibt, es so oder so zu spielen. Und das ist ja ziemlich cool. Und es gibt unglaublich viele Fans da draußen von den Zeitleisten. Also, ja.
Ja, nochmal, wie gesagt, prinzipiell mag ich das mit der Tickleiste. Es ist halt bloß, gib dir mal ein kleines Beispiel, was ich hatte. Du hast die Waffen auch in unterschiedlichen Ticks eingruppiert. Ein Dolch meinetwegen 3 Ticks, eine Axt meinetwegen 7 Ticks. Also der Messerkämpfer ist mehr dran, also oder schneller dran, wenn
Ja,
er möchte,
und
ne?
ständig dran, ja.
Und ständig dran. So, wenn ich mir das, also es soll ja Realismus auch so ein bisschen greifen, ne? Und das fühle ich, das kann ich irgendwo auch fühlen, keine Frage. Aber die Dynamik im Kampf ist halt einfach eine andere. Also da
Ja.
muss ich, das ist ja eher dann so eine Hollywood-Realität, die ich da schaffe, ne?
Ja.
Und ein Hammer muss ja auch nicht immer ein 10-Kilo-Hammer sein. Das kann auch ein, also, ne,
Voll.
das ist halt schwierig. Und ich finde es gar nicht so ein großer Vorteil, wenn das so ultra realistisch ist, weil ich weiß nicht, der Charakter, der weniger dran war, der hatte ja weniger Erfolge zu, weniger Möglichkeiten zu glänzen.
Ja.
Ja?
Ja, und jetzt sagst du was total Wichtiges. Ich glaube, das ist nämlich das Kernding. Es ist gar nicht so wichtig, dass ein Rollenspiel super realistisch ist. Es muss nachvollziehbar sein,
Ja.
aber es soll Spaß machen. Und da, ich fand den Begriff gut mit Hollywood-Realität. Es soll eine Hollywood-Realität darstellen. Es soll irgendwie Spaß machen, es soll actionreich sein und es muss so nachvollziehbar sein, dass es die Logik nicht stört, aber es muss nicht
Ja.
bis ins kleinste Detail realistisch sein. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was dann auch ein Zeitleistensystem einfach sprengt. Wenn du beides machst, Kampfsituationen mit Zeitleiste darstellen und super realistisch, dass der mit der Armbrust auch wirklich erst in 5 Runden wieder dran ist, ja, weil er so
Ja.
lange kurbelt, 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 kurbelt. Ja, toll. Niemand spielt Armbrüste. So,
Genau, genau aus dem Grund.
why?
Ja, genau. Das
Richtig.
ist genauso mit, ich sag mal, irgendwie die Superrüstung, die dich total schützt, ja, aber du kannst dich damit drin nicht mehr bewegen.
Ja.
Ja, zieht keiner an. Punkt.
Ja.
Ich kann es auch klar, also ist einfach so. Und selbst wenn du einen Charakter hast, der sie mitnimmt, der ist dann nachher eigentlich nur noch ein Klotz am Bein.
Ja.
Weil der kann nicht schnell laufen, der kann nicht klettern, der kann nichts. So,
Genau.
ne?
Ja.
Also muss ich mir eigentlich irgendwo eine Lösung ansuchen. Und es ist schön, dass du es vorhin so gesagt hast, dass du auf Marvel stehst und so. Und wenn die Avengers zum Beispiel irgendwie kämpfen, dann passiert was. Deshalb guckt man sich den ganzen Kram an.
Ja, ist
Das
ja
ist
der
völlig
einzige
in Ordnung.
Film ist ein Kampf. So.
Ja, es ist völlig in Ordnung,
Ja.
dass die gegenseitig natürlich einen auf die Schnauze kriegen.
Ja.
Das gehört dazu. Das wäre ja langweilig, wenn nicht.
Ja.
Ja. Aber jetzt stell dir mal vor, Black Widow greift 10-mal an und der Hulk probiert's einmal
Ja.
und verkackt.
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Was macht das aus dem Hulk? Ja, keine Ahnung, großen grünen Versager, keine Ahnung.
Ja,
Also
genau.
Spaß, Spaß nicht.
Ja.
Also, ne?
Aber ich glaube, das ist eine Balancing-Frage und da bin ich gespannt auf das Spielerfeedback von den Leuten,
Ja.
die das dann gespielt haben, weil ich glaube, das ist Arvindor gelungen oder das ist mir in Arvindor gelungen, dass es sich nämlich genau so anfühlt. Actionreich, man kann was, alle können was und es unterscheidet sich aber so sehr, dass es sich einfach unterschiedlich anfühlt.
Ja, cool. Ja, ich habe schon Bock. Ich glaube, ich will mal bei der freien Version mal reinschnuppern.
Ja, bitte.
Und das mal
Ja.
auf den nächsten Cons
Juni.
mal testen.
Ja.
Testen lassen. Ja, da hätte ich Bock drauf. Aber auch wenn du sagst, die freie Version kann man auch gut jetzt demnächst, ich meine, die Saison ist eröffnet.
Ja.
So, die ersten Cons, also die großen Cons fangen an.
Ja.
Und da kann man das dann immer mal reinschmuggeln und sagen, ey Leute, und jetzt nehmt euch noch mal 5 Minuten und sagt mir, was ihr gut fandet und was ihr nicht so gut fandet.
Ja.
Also
Und
das
wie
ist
gesagt,
ja
es ist
geil.
der One-Shot ist online, der ist kostenlos runterladbar. Ich habe zuletzt sogar noch einen zweiten geschrieben, weil es noch eine Runde spielen wollte mit weniger Leuten. Und da dachte ich, da brauche es noch was Schlankeres für. Den werde ich wahrscheinlich auch noch zur Verfügung stellen, einfach weil ich möchte, dass die Leute das Spiel ausprobieren, spielen und sich selber überzeugen können, dass es cool ist. Und genau.
Ja, top.
Ich hab heute im Übrigen gelesen, da hast du noch gar nicht von erzählt, dass du eine Online-Runde hattest mit
Ja.
Video und allem drum. Das heißt, jeder, der sich jetzt immer noch unschlüssig ist, warum auch immer er das unterstützen sollte, der könnte sich das dann angucken. Das können wir auch gerne verlinken, wenn du uns den Link gibst.
Ja.
Und dann können sich die Leute das einfach angucken und miterleben, was da so los ist.
Ja.
Ich habe jetzt noch eine Frage, ganz wichtig für mich. Ich bin ja so ein kleiner Nerd, was Karten angeht. Ich liebe Karten. Gibt es Karten? Hast du Karten? Gibt es
Nein.
Geldkarten? Gibt es. Oh nein! Du brauchst Karten. Nein, du brauchst es nicht. Aber
Ja, da kommst du an einen ganz wichtigen Punkt. Das Artwork ist ja letzten Endes auch sehr entscheidend.
ja.
Und ich habe mich an einem Punkt in der Entwicklung entschieden, dass ich meine Bebilderung, sage ich mal, mit einer KI erstelle. So. Und die kann aber nicht gut Karten. Also das ist
Oh.
wirklich Karten geht nicht. Das
Ganz, ganz
ist
schlecht.
je mehr Details auf einem Bild erscheinen sollen, die man selber auch festgelegt hat, desto schwieriger ist das. Ich weiß, die Meinung da draußen ist, man gibt irgendwas ein und dann bekommt man heutzutage ein ganz, ganz tolles
Ja, nein, ist
generiertes
nicht so.
Bild.
Ich versuche
Nee,
es auch.
wirklich nicht.
Also ich gebe Dinge ein, gib mir eine Holz, gib mir eine Brücke, die Holzaufbauten hat über einen Fluss.
Ja.
Tja, was bekomme ich? Eine Steinbrücke mit so ein paar Holzpaneelen, wo ich denke, hä, warte
Ja.
kurz. Über
Ja.
zwei Flüsse dann auch am besten noch. In der Mitte mit
Ja.
der Insel. Und ich so, 50% davon habe ich nicht beschrieben. Aber gut, Dankeschön, KI.
Genau, es ist
Ich
zum
fühle
Teil,
es. Ich
es
fühle
ist.
es.
Wenn du, Karten willst, Tini, ich meine, das kann ja auch ein Community-Projekt sein. Vielleicht bist du ja fit in Karten machen.
Ja, das ist so die nächste Frage gewesen. Kann die Community Karten für dich machen? Städte, Landschaften, wie geil das wäre.
Also, um dann noch mal kurz drauf zu kommen mit der Karte, das habe ich mir von vornherein, also das habe ich gar nicht erst versucht, sondern ich bin der Meinung, Karten zu zeichnen, das ist eine Kunst für sich. Und ich finde, also ich stehe genauso auf Karten wie du. Ich finde, eine gute Karte reicht manchmal schon als Inspiration für ein ganzes Setting oder ein Rollenspiel oder was auch immer. Die
Ja.
kann dich schon sehr, sehr tief in eine Welt führen. Genau. Und deshalb habe ich auch, wenn du in die Kickstarter-Kampagne reinguckst, als erstes Pledge habe ich da, ich meine, es ist sogar das erste, also das erstes Ziel, was man noch erreichen kann, wenn man sozusagen die 6.000, ich meine, ab 7.000 habe ich gesagt, ich suche dann einen Illustrator, der mir eine wunderschöne Map zeichnet von Avendor. So.
Ich könnte dir da noch jemanden nennen.
Cool.
Von der kennst du sogar Karten, weil du hast ja Splittermond gespielt. Die Hanna Möllmann.
Ah, geil.
Die ist nicht nur einfach ein sehr lieber, netter Mensch, den ich mal kennenlernen durfte, sondern die macht auch einfach verdammt gute Karten.
Ja, geil. Mega. Das ist ja was, was ich jetzt auf jeden Fall, falls es dieses Mal noch nicht klappt, machen kann. Kontakte aufbauen, gucken, wo kann man dieses Projekt noch ergänzen, was ist da sinnvoll. Und
Ja.
genau, ja.
Ja, toll.
Kartenmaterial soll es auf jeden Fall geben.
Ja, es hat mich halt in der Hinsicht interessiert, weil du halt die Welt schon so krass beschrieben hast und dachte ich so, boah, wenn ich jetzt so Karten von den Enklaven habe, wie cool das wäre.
Ja.
Gerade weil das dann halt auch so schön passt zu deinen Ideen, ne? Und das ist ja schon, das hat ja schon was.
Ja.
Oder halt, wie du schon selbst sagst, so das Design von den Zeichnungen. Ich meine, wie geil es auch irgendwo wäre, wenn man dann einen Künstler hat, der dann halt diese neue, in Anführungsstrichen neue, alte Technologie dann irgendwie zeichnet, was es sein kann, von diesen ganzen Wandgemälden zum Beispiel, wo du meinst, dass es dann eventuell zum Leben erweckt, so leuchtet oder irgendwelche anderen Dinge. Ich meine, wie geil das so wäre.
Ja, voll. Das ist jetzt die Chance, die es sozusagen hat, wenn ich Avendor noch ein bisschen bekannter mache. Ja, einfach Kontakte knüpfen, sich vernetzen. Ich glaube,
Ja.
das, was andere Projekte schon haben, bevor sie in Kickstarter gehen, das kann ich dann jetzt nachholen.
Ja, cool.
Sehr geil, definitiv.
Okay. Ich denke, dann kommen wir mal langsam zum Abschluss.
Ja.
Wie gesagt, wie vorhin gesagt, ich drücke die Daumen, dass das Projekt egal auf welche Art und Weise startet. Und ja, beste Wünsche, würde ich mal so sagen.
Ja, cool. Und ich komme euch mal in Braunschweig besuchen.
Ja,
Das wäre mega.
sehr
Ja.
gerne. Ich schließe mich da
Ja.
voll und ganz an. Auch alles Gute von mir. Und wenn es jetzt nichts wird, dann weiter Werbung machen und nochmal versuchen. Und dann wird es sicherlich was. Also.
Ja. Ja, definitiv. Also genau. Schon das ganze Feedback, was ich jetzt bekommen habe und die Spielrunden, die ich gespielt habe seit der Kickstarter-Kampagne, das hat sich alles so toll angefühlt. Und ja, ich bleibe da auf jeden Fall am Ball. Das kann ich euch versprechen.
Top.
Cool.
Ja.
Alles klar. In diesem Sinne, viel Erfolg und sind wir raus. Ciao, ciao.
Jawohl. Ciao.